Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist der bislang verheerendste Angriff auf die Ukraine im Jahr 2025. Am Sonntag schlagen zwei Raketen mitten ins Zentrum der ukrainischen Frontstadt Sumy ein. 34 Menschen sterben. Der Angriff fällt auf den Feiertag Palmsonntag. Dementsprechend viele Menschen waren auf den Straßen unterwegs. International sorgt die Attacke für Entsetzen. US-Präsident Donald Trump spricht von einer fürchterlichen Sache, vermeidet aber Kritik an jenem, der die Verantwortung dafür trägt, Wladimir Putin. Wie lange kann die Ukraine im Krieg gegen Russland noch durchhalten? Was bringen die Gespräche zwischen Russland und den USA? Und wird Trump tatsächlich einen Waffenstillstand zum Nachteil der Ukraine erzwingen? Darum geht's heute. Florian Niederndorfer, du bist Außenpolitikredakteur beim Standard. Am Sonntag sterben 34 Menschen, als gleich zwei Raketen mitten ins Stadtzentrum von Sumy einschlagen. 117 weitere werden da verletzt. Die Frage, die sich bei diesen Angriffen immer wieder stellt, ist, und auch wenn man sich jetzt die Bilder im Nachhinein ansieht, warum eigentlich? Welchen strategischen Wert hat es für die russische Militärführung, am Palmsonntag auf Menschen zu schießen, die im Weg beispielsweise in die Kirche sind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, der Wert darin liegt, der Welt und den Ukrainern und Ukrainerinnen zu zeigen, wir können es, wir können euch treffen, wo immer wir wollen, mit unseren Raketen, mit den ballistischen Raketen, die kaum abzufangen sind von der ukrainischen Luftabwehr, schon gar nicht in Städten wie Sumy oder auch Kharkiv, die so nahe an der russischen Grenze liegen. Da gibt es einfach keine Vorwarnzeit für die Bevölkerung. Da schlagen die Raketen ein, ohne dass es irgendeine Art von Sirene oder Alarm gibt vorher. Und der Angriff gestern am Palmsonntag, wer zum Beispiel gestern in der Wiener Innenstadt unterwegs war, dem sind vielleicht viele Menschen mit den Palmzweigen und den ukrainischen Fahnen drauf aufgefallen. Das ist in der Ukraine ein wichtiger Feiertag, eine Woche vor Ostern. Und das orthodoxe Osterfest und das katholische und evangelische Osterfest fällt heuer auch auf den gleichen Tag. Das heißt, wir verstehen da auch die Konnotation dieses Festes in der Ukraine und es wird dort besonders stark gefeiert. Da finden sich viele Menschen in den Kirchen des Landes ein und dass Russland genau da angreift, genau da den Platz vor einer wichtigen Kirche angreift, wo ein Bus an der Seite vorbeifährt, wo Leute drin gesessen sind, die vielleicht auch zur Kirche wollten. Das ist einfach eine perfide Art von Kriegsführung, für die es kaum Worte gibt. Es gibt keinen strategischen Nutzen, den Russland aus diesem Angriff ziehen kann, außer den psychologischen Druck auf die Zivilbevölkerung noch zu erhöhen. Und der Welt, vielleicht auch den USA, da kommen wir, glaube ich, später drauf zu sprechen, zu demonstrieren, es ist uns egal, was ihr besprecht, wir greifen an, wo immer es uns passt.
Sumy ist Grenzstadt, das hast du bereits schon angesprochen, sie liegt 50 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. Diese Angriffe auf die Zivilbevölkerung haben keinen strategischen Nutzen. Aber trotzdem, wie kriegsentscheidend ist denn die Region rund um Sumy, Kharkiv und was da sonst noch liegt, generell für den weiteren Kriegsverlauf für beide Seiten?
Naja, für die Ukraine ist jeder Quadratmeter, jeder Quadratkilometer, den sie einbüßt, irgendwie kriegsentscheidend. Denn das Ziel der Ukraine ist, das Territorium wiederherzustellen. Das heißt, jeder Quadratkilometer wäre kriegsentscheidend, den sie jetzt weiter verliert an die russischen Invasoren. Tatsächlich ist die Gegend dort, das ist der Nordosten der Ukraine, rund um Sumy. Von dort aus sind zum Beispiel die Operationen in Kursk und in weiterer Folge auch Belgorod auf der anderen Seite der russischen Grenze orchestriert worden. Im vergangenen Sommer war der Vorwand der Ukrainer zu diesem quasi Einmarsch nach Kursk ja, dass Russland die Stadt Sumy und auch die Stadt Kharkiv bedrohen würde und dass dort ein Angriff zu erwarten sei. Deswegen hat man dort Truppen konzentriert, die dann aber dann überraschend in Richtung Norden in Gang gesetzt worden sind, nämlich über die Grenze nach Kursk hinein. Das heißt, die Gegend rund um Sumy und vor allem Kharkiv, das sind natürlich primäre Ziele der russischen Invasion gewesen von Beginn an. Kharkiv war von Beginn an eins der ersten Ziele der russischen Aggression gegen die Ukraine. Und im Moment gibt es Informationen aus der ukrainischen Armee, dass gerade bei Sumy eine weitere Offensivaktion der Russen bevorstehen könnte. Wie weit das jetzt abgesichert ist, weiß ich jetzt nicht. Aber der Angriff auf Sumy von der Luft aus ist natürlich tatsächlich ein Zeichen, wir können diese Städte angreifen, wann es uns passt. Die Ukraine kann sich da nicht wehren. Es gibt keine Möglichkeiten für die Ukraine, das abzuwehren, außer indem sie die Flughäfen oder die Abschussbasen, von wo aus die Raketen gestartet werden, in Russland selber angreifen. Und das ist, wie wir wissen, aus den letzten Monaten ein großes Politikum. Wie weit darf die Ukraine nach Russland hinein angreifen? Welche Mittel hat sie? Welche Marschflugkörper, Raketen, Drohnen? Das war von Beginn an ein großes Thema in den ganzen Überlegungen zum Ukraine-Krieg. Sumy an sich ist jetzt nicht die wahnsinnig strategisch wichtige Region. Da geht es eher darum, kann man die Russen so weit wie möglich zurückhalten auf der anderen Seite der Grenze.
International jedenfalls sorgt dieser Angriff durchaus für schärfere Reaktionen als in den vergangenen Wochen und Monaten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beispielsweise spricht davon, dass dieser Angriff barbarisch sei. Die Reaktion, die aber wahrscheinlich am wichtigsten ist, ist, wie reagiert die US-Regierung und allen voran Donald Trump darauf? Wir haben da einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, was er denn dazu sagt.
I think it was terrible and I was told they made a mistake, but I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. I think the war is, for that war to have started, is an abuse of power.
Florian, eine fürchterliche Sache sei dieser Angriff, offenbar ein Missgeschick, wie Donald Trump hier behauptet. Das können wir jetzt weder falsifizieren noch verifizieren. Putin selbst erwähnt Donald Trump aber nicht. Wie würdest du die Reaktion von dem US-Präsidenten auf diesen Angriff interpretieren?
Ja, more of the same, würde ich sagen. Also mehr das gleiche Geschwätz, das man eben seit Wochen und Monaten von Donald Trump hört, was den Krieg in der Ukraine betrifft. Er insinuiert jetzt, dass es ein Fehler gewesen sei, dass er irgendwie Informationen aus Russland bekommen hätte. Das sei ein Fehler gewesen, diesen Platz anzugreifen. Wir wissen beide, dass es natürlich ein Fehler war, unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten anzugreifen. Aber dass Russland das nicht geplant hätte, darüber gibt es überhaupt keine Indizien. Russland hat normalerweise drei quasi Rechtfertigungen für so Massaker gegen Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine. Entweder es sei dort ein militärisches Ziel in der Nähe gewesen, das man hätte treffen wollen, oder die Ukraine hat sich selber angegriffen, hat selber eine Rakete aufs eigene Land geschickt, genauso abstrus, oder es seien irgendwelche Raketenteile zu Boden gefallen oder Abwehrmunition und das hätte für den Schaden am Boden dann gesorgt. In diesem Fall spricht Russland davon, dass es eine Zeremonie hätte geben sollen, wo ukrainische Soldaten geehrt hätten werden sollen und das sei das Ziel gewesen. Aber wenn wir uns die Bilder anschauen aus Sumy, dieses Massaker, das dort stattgefunden hat, da ist weit und breit niemand mit einer Uniform zu sehen. Es gab dann am Montag auch Berichte aus der Ukraine, wo ein Lokalpolitiker das ins Spiel bringt. Das habe so eine Zeremonie auf dem Plan gestanden, aber das wurde weder von offizieller Seite noch von ukrainischen Medien groß aufgenommen. Donald Trump sagt einfach das, was er immer sagt. Es ist ein schrecklicher Krieg. Er will damit wohl sagen, beide Seiten sind schuld an diesem Krieg. Das ist ja auch ein Topos, den er seit Monaten vor sich herträgt. Faktum ist, dass Trump keinerlei Druck auf Wladimir Putin ausübt und Putin ist deshalb in der Lage, solche Angriffe nach wie vor durchzuführen. Es gibt keinen Druck auf Putin, es gibt keinen Druck auf seine Generäle. Trump hat kein Interesse daran, dass Putin da jetzt mal wirklich unter Druck gesetzt wird. Er hätte die Mittel dazu, er setzt sie aber nicht ein. Es gibt von seiner Entourage ein paar etwas explizitere Wortmeldungen zum Thema Sumy. Zum Beispiel der Sonderbeauftragte Keith Kellogg, ein ehemaliger General, meinte aus seiner Erfahrung in der Zielplanung, die er gesammelt hat in seiner Karriere als hochrangiger Militär, war das einfach falsch, was Russland gemacht hat. So kann man keine Ziele planen quasi, die man angreift, und es ist ein abscheulicher Angriff und widerspricht jeglichem menschlichen Anstand. Das ist eine Wortmeldung, die ich mir auch vom Commander-in-Chief Donald Trump hätte erwarten wollen, aber andererseits war das wahrscheinlich auch naiv, das anzunehmen. Trump nimmt das alles nicht so ernst. Ein paar Tote in Sumy, mehr oder weniger, glaube ich nicht, dass seine Strategie da jetzt groß ändern.
Florian, dieser Angriff erfolgt jetzt zwei Tage nach dem Treffen zwischen dem ukrainischen Sondergesandten für die Ukraine, nämlich Steve Witkoff, und Wladimir Putin. Gibt es hier irgendeinen Zusammenhang? Du hast das in deiner ersten Antwort schon etwas angedeutet. Diese Angriffe scheinen sich nach Gesprächen immer wieder zu häufen oder stärker zu werden.
Das ist nicht nur ein Gefühl, das wir beide haben, sondern ist auch durchaus durch Zahlen und Fakten belegt. Die UNO hat vergangene Woche neue Zahlen veröffentlicht, wonach seit Beginn der Gespräche 164 Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine ums Leben gekommen sind, also von russischen Angriffen getötet wurden. Das ist um 50% mehr als im Februar. Wir sprechen jetzt vom Zeitraum des März. Im Februar waren es um 50% weniger und es sind überhaupt um 70% mehr als im Februar vor einem Jahr, als Donald Trump noch weit entfernt von jeglicher sogenannter Vermittlungsrolle war. Das heißt, das Gefühl, dass es seitdem Trump sich da einmischt, mehr zivile Tote gibt, drückt uns nicht, sondern ist durch Zahlen unterlegt.
Das heißt, seit Beginn der Gespräche werden diese Angriffe sogar noch verstärkt gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Ziel von Donald Trump war ja ursprünglich, hat er zumindest immer wieder angekündigt, den Krieg binnen 24 Stunden zu beenden. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht lange darüber diskutieren, dass das niemals im Bereich des Möglichen war. Das ist uns allen klar. Aber trotzdem, es gibt diesen Prozess zumindest auf dem Papier und es wird auch immer wieder darüber berichtet. Wo stehen denn die Verhandler da derzeit? Gibt es da irgendeine Wasserstandsmeldung, die man interpretieren könnte, oder passiert da in Wahrheit nicht viel?
Ja, nicht viel ist fast übertrieben. Also ich denke, es ist im Moment sogar schlechter, als bevor Donald Trump sich begonnen hat einzumischen. Donald Trump und Wladimir Putin, die beiden angeblich so engen Freunde, telefonieren ja in regelmäßigen Abständen miteinander, also zweimal seit Beginn seiner zweiten Amtszeit, also Trumps zweiter Amtszeit. Beim ersten Mal war der Sukkus des Ergebnisses, die USA reden mal mit Putin und Zelensky und die Ukraine lassen wir außen vor, die Europäer sowieso. Und das zweite Gespräch vor einigen Wochen hat dann dazu geführt, dass stundenlang geredet wurde. Wir wissen natürlich nicht genau worüber, ob es da jetzt um die gloriose russische Geschichte gegangen ist oder um Trumps Business Opportunities, die er sich ausrechnet. Herausgekommen ist dabei Trumps Vorschlag einer Waffenruhe für den Energiesektor. Das heißt, die Ukraine und Russland greifen sich nicht gegenseitig den Energiesektor an. E-Werke, Umspannwerke, Wasserkraftwerke, Dämme und so weiter. Nicht einmal das hat funktioniert. Ja. Und das war ein Zeitraum von 30 Tagen. Und selbst das hat Trump nicht zu Wege gebracht, dass Putin sich daran hält. Der Stand der Gespräche zwischen den USA und Russland ist unterirdisch. Es gibt keinerlei Fortschritte. Im Gegenteil, wie wir spätestens am Palmsonntag gelernt haben, Russland greift noch intensiver die Ukraine an als vorher. Und Putin lässt sich von jemandem wie Trump auf keinen Fall in seine Kriegspläne reinpushen.
Zu Beginn von Donald Trumps Amtszeit gab es immer wieder die Angst, er würde der Ukraine einen Waffenstillstand oder einen Friedensvertrag, wie auch immer, aufzwingen, der stark zum Nachteil der Ukraine wäre. Wir haben diese Frage auch in der Anmoderation angesprochen. Wenn ich jetzt deinen Schilderungen so zuhöre, dann scheint Donald Trump aber nicht einmal diesen negativen Fall für die Ukraine wirklich durchsetzen zu können. Es passiert einfach gar nichts. Der Krieg geht ganz normal weiter.
Genau, der Krieg geht in sogar stärkerem Ausmaß weiter als vorher, wobei man eben sagen muss, dass der Krieg nur von einer Seite eskaliert wird, nämlich von russischer Seite von Beginn an. Die Ukraine hat immer noch Mittel, sich dagegen zu wehren. Die US-Waffen sind immer noch da. Die ukrainische Waffenproduktion wird stärker und produziert mehr als zuvor. Aber die Ukraine hat im Moment nicht die Mittel, Russland jetzt entscheidende Schläge beizubringen. Weder an der Front selber noch im russischen Hinterland, was wahrscheinlich eigentlich der Schlüssel zum Erfolg wäre. Der Krieg geht weiter und diese verschiedenen Szenarien, die wir vor Beginn der sogenannten Verhandlungen zwischen Putin und Trump aufgestellt haben, die sind allesamt nicht eingetroffen. Es gab ja die Idee, quasi die Ukraine zu teilen in einen russisch besetzten und in einen quasi freien Teil. Das ist nicht eingetroffen. Putin will jetzt wahrscheinlich bis zum 9. Mai, so sagen es viele Beobachterinnen und Beobachter, das ist der Tag des Sieges über den Nationalsozialismus 1945, wo die Sowjetunion den Sieg über den Faschismus davongetragen hat. Und dieser Tag ist in Russland besonders symbolträchtig und aufgeladen. Und an diesem Tag präsentiert Putin gerne seine Errungenschaften im Kampf gegen den, ich zitiere, ukrainischen Faschismus. Da könnte sein, dass Putin die Eroberung des Oblast Luhansk präsentieren will oder irgendwelche Fortschritte rund um Pokrovsk, diese Logistikdrehscheibe, um die es seit über einem Jahr heftige Kämpfe gibt. Das könnte sein. Also Russland marschiert langsam, aber stetig vor. Die Ukraine hält noch dagegen. Es gibt kaum große Geländegewinne von Seiten Russlands. Auf der anderen Seite haben wir gehört, dass die ukrainischen Truppen nach Belgorod eingerückt sind, das heißt in eine russische Region wieder mal die Grenze überschritten haben. Das sind aber alles so kleine Kämpfe mit sehr vielen Opfern natürlich, die jetzt aber weder die eine Seite noch die andere Seite entscheidend voranbringen. Beendet werden kann der Krieg eigentlich nur durch Donald Trump, aber von Donald Trump ist halt im Moment recht wenig zu erwarten.
Wenn wir diesen Status quo jetzt fortsetzen, den du gerade geschildert hast, der Krieg geht weiter, teilweise schraubt die russische Seite die Eskalationsschraube noch einmal an, es wird mehr auf Zivilisten geschossen, es gibt mehr zivile Tote. Wie lange kann denn in diesem Szenario die Ukraine überhaupt noch durchhalten?
Also ich glaube, an der Front gibt es so Schätzungen, dass es noch ein halbes Jahr so weitergehen könnte. Die Ukraine kann wohl jetzt noch mindestens ein halbes Jahr lang verhindern, dass Russland wirklich große Teile des Landes erobert. Das heißt, die Ukraine kann ihre Stellungen schon noch eine Zeit lang so halten. Und auch Russland hat ja Personalprobleme und hat jetzt auch nicht mehr dieses Füllhorn an Waffen zur Verfügung, mit dem sie der Ukraine schwere Schläge zusetzen könnte. Es ist sehr schwer zu sagen, wie lang es wirklich weitergeht. Von einem Kollabieren der ukrainischen Armee oder von großen Teilen der Front ist im Moment keine Sicht. Das ist im Moment nicht zu erwarten. Also die Ukraine wird noch Monate lang dagegenhalten können. Sie wehrt sich ja sehr tapfer und verbissen unter sehr hohen Verlusten. Sehr, sehr viele Soldaten sterben jeden Tag auf beiden Seiten der Front. Wir sprechen von 900.000 Verlusten zum Beispiel auf russischer Seite seit Beginn des Krieges und sehr vielen Ukrainern, die da schon ums Leben gekommen sind oder so schwer verwundet wurden, dass sie nicht mehr weiterkämpfen können. Das Problem der Ukrainer ist eher das Personal, weniger die Waffen im Moment. Wenn dann tatsächlich die US-Waffen versiegen, das könnte im August soweit sein, dann wird es darauf ankommen, dass Europa einspringt. Im Moment sehe ich da nicht so den großen Optimismus, dass das auch gelingen wird. Aber im Moment ist von einem Kollaps der ukrainischen Armee nicht die Rede, aber auch nicht von einem Kollaps der russischen Armee. Also es ist in weiten Teilen der Front eine Art von Patt.
Du hast jetzt gerade den August angesprochen. Warum der August? Warum werden da die US-Waffen ausbleiben?
Im August soll die letzte Tranche der von Joe Biden noch beschlossenen Waffenlieferungen in die Ukraine geliefert werden. Das meiste ist schon im Land, aber im August soll es dann noch eine Tranche geben, die dann von Polen aus über die Grenze in die Ukraine geliefert werden soll.
Bleiben wir gleich ganz kurz bei den USA. Das Verhältnis zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und US-Präsidenten Donald Trump gilt ja schon länger als angespannt. Nicht erst seit diesen desaströsen Szenen aus dem Weißen Haus, als der Präsident und sein Vize die Situation genützt haben, um den ukrainischen Präsidenten vor versammelter Medienlandschaft mal ordentlich zu demütigen. Jetzt hat Volodymyr Zelensky Donald Trump aufgefordert, nach diesem Angriff auf Sumy sich doch selbst ein Bild vor Ort zu machen und ins Land zu kommen. Kannst du dir das vorstellen, dass das jemals eintritt, US-Präsident Donald Trump in der Ukraine?
Ich kann es mir natürlich nicht vorstellen, Donald Trump in nächster Zeit in der Ukraine zu sehen. Da gibt es überhaupt keine Indizien dafür. Seine Adlaten, also Steve Witkoff, den du schon erwähnt hast, aber auch Keith Kellogg, die sind regelmäßig in der Ukraine gewesen. Pete Hegseth zum Beispiel nicht, der Verteidigungsminister. Der bleibt ebenso wie Donald Trump am liebsten in den USA. Ich glaube nicht, dass Trump in nächster Zeit in der Ukraine aufschlagen wird. Wenn wir uns daran erinnern, wie Donald Trump damals in seiner ersten Amtszeit in Puerto Rico PR gemacht hat, indem er Klopapierrollen wie Basketbälle in die Reihen der notleidenden Bevölkerung geworfen hat, nutzt Trump solche Auftritte nur zur Eigen-PR. Also es bringt der Ukraine überhaupt nichts, wenn Donald Trump jetzt plötzlich in der Ukraine oder in Kiew aufmarschiert und dort schöne Fotos macht. Ich glaube, das ist nicht zu erwarten und wahrscheinlich auch nicht unbedingt wünschenswert. Jemand wie Trump macht sowas nicht. Er hat nur sein eigenes Image im Bild und im Kopf. Und ich glaube, da ist für ihn im Moment auch wenig zu holen.
Du hast vorher schon angesprochen, wenn die Waffenlieferungen aus den USA ab August ausbleiben sollten, dann muss Europa einspringen. Das wären allen voran natürlich Deutschland, Großbritannien, Frankreich beispielsweise auch noch. Können diese europäischen Länder diese Rolle wirklich einnehmen und wollen sie das überhaupt?
Wollen ist eine sehr gute Frage. Manche schon, andere weniger. Es gibt Länder, die spenden schon jetzt sehr, sehr viel. Dänemark zum Beispiel hat wahnsinnig viel Geld für Waffen für die Ukraine schon ausgegeben. Einerseits geht es um Kapazitäten. Das heißt, Europa, wenn ich es mal zusammenfasse, hat nicht die industriellen Kapazitäten, die US-Lieferungen auszugleichen auf kurze Frist. Andererseits hat Europa auch nicht die Mittel, die US-Lücken zu füllen, wenn sie denn auftreten. Wenn wir zum Beispiel an den sehr umstrittenen Taurus-Marschflugkörper denken. Das war ein Streitfall schon in der alten Ampelkoalition in Deutschland, die ja immer noch im Amt ist, noch ein paar Tage. Da waren die Grünen dafür, das zu liefern. Es war die FDP dafür, das zu liefern und es waren Teile der SPD dafür, das zu liefern, nämlich zum Beispiel Verteidigungsminister Boris Pistorius. Kanzler Scholz war dagegen, die Taurus-Marschflugkörper zu liefern, obwohl die Ukraine seit Monaten oder seit Jahren wirklich darum bittet und bettelt, dass sie die brauchen, um russische Ziele, von denen aus zum Beispiel Bomber aufsteigen oder Raketen abgefeuert werden, dass man die treffen kann. Das geht halt vor allem mit diesen Taurus-Marschflugkörpern, weil die sehr massive Befestigungen durchschlagen können. Er wurde bis heute nicht geliefert. Jetzt ist ein neuer Kanzler Ante Portas in Deutschland, Friedrich Merz, der im Wahlkampf immer wieder versprochen hat, unter ihm hätte die Ukraine schon längst diese Taurus-Marschflugkörper. Seitdem er die Wahl gewonnen hat, ist er da viel leiser geworden. Er hat kaum mehr darüber gesprochen. Jetzt unlängst, vor ein, zwei Tagen, hat er wieder angefangen, das könnte man doch liefern. Das heißt, das ist so ein bisschen sinnbildlich für den Kurs Europas in der Frage der ukrainischen Rüstung. Es sind viele Player im Spiel, es ist nicht so wie in den USA. Früher war es so, dass das auch schon schwierig war, wenn wir uns an die Lieferung vor 1,5 Jahren erinnern, wo der Kongress monatelang ein Paket aufgehalten hat. Aber in Europa sind es aber noch viel mehr Player, die da mitsprechen. Das heißt, ich sehe jetzt den politischen Willen zwar da, aber bei den entscheidenden Ländern gibt es einfach sehr, sehr viele Hürden, dass die Ukraine wirklich nachhaltig und schlagkräftig ausgerüstet wird mit europäischen Waffen.
Florian, meine letzte Frage auf meiner Liste lautet, ob es denn aktuell noch Hoffnung gibt für die Ukraine, aus diesem Angriffskrieg, den Russland begonnen hat, nicht als Verlierer rauszugehen. Ich würde die Frage aber gern jetzt spontan umformulieren. Was muss denn passieren, damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert?
Eine Revolution in Russland, bei der Wladimir Putin und sein gesamtes System gestürzt werden. Das wäre wahrscheinlich die einzige Option, die jetzt dazu führen würde, dass Russland seinen Angriffskrieg schnell beendet. Denn alle anderen Dinge haben bisher nicht dazu geführt, dass Russland aufhört, die Ukraine einerseits territorial anzugreifen, also einzumarschieren per Bodentruppen, und andererseits den Rest der Ukraine mit ihrer Luftmacht zu terrorisieren. Ich sehe kaum einen anderen Weg als einen Systemumsturz in Russland. Und der ist nach heutiger Sicht überhaupt nicht auf dem Programm.
Ein äußerst unwahrscheinliches Szenario. Florian, vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, die WienerInnen sehen schwarz für die Zukunft. 53% der Befragten geben an, pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Meinungsumfrage des Linzer Instituts Market im Auftrag des Standard. In der aktuellen Sonntagsfrage zur Wienwahl bleibt die SPÖ weiterhin mit 38% bequem auf Platz 1, gefolgt von der FPÖ mit 21%. Zweitens, nach der finalen Amtsenthebung gegen Südkoreas früheren Präsidenten ist jetzt der Strafprozess gegen Yoon Suk-yeol eröffnet worden. Es geht um den Vorwurf des Hochverrats. Der Hintergrund: Der 64-Jährige hatte im Dezember das Kriegsrecht verhängt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm lebenslange Haft. Sogar die Todesstrafe wäre möglich. Und drittens, im vergangenen Herbst wird ein 21-jähriger Grundwehrdiener in einer Kaserne in Kärnten durch einen Schuss aus einer Dienstpistole eines Wachsoldaten getötet. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat jetzt Mordanklage erhoben. Sie geht davon aus, dass der Angeklagte während eines Streites mit dem Opfer seine Waffe gezogen und gefeuert hätte. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.